5 unfassbar volle Darts-Tage liegen hinter uns. 3 Tage auf der Development Tour, 2 Players Championship Turniere. Am Ende heißen die Sieger Michael Smith und Brandon Dolan.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück. Neue Woche, neues Glück bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Es waren richtig volle Darts-Tage, die hinter uns liegen, aber die auch noch jetzt vor uns liegen. Und das Ganze werden wir heute aufgreifen. Wir, das heißt, neben mir ist mein wunderbarer Podcast-Partner mit dabei, der mich hier in der Kamera anstrahlt, Kevin Schulte. Schönen guten Abend, Kevin.
Ja, hallo, schönen guten Abend, Micha Wattenberg. Danke für die freudige Begrüßung. Ich bin jetzt wieder voll drin im Modus. 2 Folgen die Woche. Wir sind wieder hier am Start nach meiner Abstinenz in der Schweiz. Es gab ja auch keine Checkout-Pause, aber es gefällt mir dann doch in diesem Tandem am besten. Und wir sprechen jetzt über das Heimspiel von vielen Deutschen in Hildesheim in der Halle 39, dem Maracanã des deutschen Dartsports. Es ist der heilige Ort für die Pro-Tour, wenn die Pro-Tour in Deutschland Station macht. Es war allerdings ja keine gute Woche bis dato für die Deutschen, um das mal vorneweg zu sagen.
Das hast du schöner ausgedrückt, als ich es jemals machen könnte. Es waren ganz, ganz volle Tage mit Darts. Wir hatten die Development Tour, jetzt 2 Players Championship Turniere und dann heute, wenn die Folge rauskommt, gibt es ja auch noch die Tourcard-Inhaber Qualifier für die European Tour und dann die European Tour in Kiel am Wochenende. Also momentan muss sich Darts wirklich nicht verstecken. Du hast es gesagt. Es waren nicht unbedingt die deutschen Festspiele. Es war eher blamabel, um das mal so zu sagen. Und ich denke mal, lass uns direkt reinstarten mit Players Championship Event Nummer 9. Das ist das Turnier, was gestern am Montag stattgefunden hat. Und ich habe es zu dir schon in der Vorbesprechung gesagt, das war für mich mit Abstand das langweiligste Players Championship Turnier seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten. Ein extrem unspektakuläres Turnier, kaum Highlights, kein 9-Darter, kein 110 Plus Average, nicht mal ein einziges 170er Finish und zusätzlich noch die schwachen Leistungen der Deutschen.
Ja, zumindest war das Finale spannend, auch wenn es nicht auf hochklassigem Niveau stattfand. Zwischen dem Bullyboy Michael Smith und Ryan Joyce. Michael Smith gewinnt als einer der Top-Favoriten dieses Turnier, was natürlich nochmal zusätzlich dazu beiträgt, dass dieses Event jetzt nicht ewig lange in Erinnerung bleiben wird. Ryan Joyce ist jetzt auch kein Überraschungsfinalist, weil er auf der Pro Tour einfach eine Maschine ist, kommt jetzt hier erneut ins Endspiel und liegt sogar 5-3 in Führung gegen Michael Smith. Dann egalisiert der Premier League Starter allerdings auf 5-5 in 17 und 16 Darts. Das war für mich jetzt, um so die Analyse zum Finale ganz schnell zu machen, die entscheidende Phase, weil da muss Joyce zumindest einmal bei eigenem Anwurf zumindest in 5 Aufnahmen durch sein und dann hält er seinen 2-Leg-Vorsprung in einer ganz entscheidenden Phase des Spiels und dann kann er vielleicht auch den Titel holen. Aber am Ende, ja, ist es dann halt der Bully Boy, der als einer von nur 3 Startern aus der Premier League überhaupt den Weg nach Hildesheim angetreten ist, neben Michael van Gerven und Peter Wright.
Ja, man muss halt sagen, dass es einen dann wirklich gar nicht so wundert. Also Michael Smith immer wieder ein Mann, der auf der Pro Tour zuschlagen kann. Und dann hat man eben auch diese Namen wie Ryan Joyce, wie Richie Edhouse, die man jetzt nicht in jedem Turnier im Halbfinale oder Finale sieht, aber die eben auch nicht die ganz großen Wunderstories schreiben, wenn sie da stehen, weil es dann doch keinen so richtig überrascht. Da war für mich bei diesem Players Championship Turnier noch fast die Story des Tages, dass Patrick Geraerts das erste Mal im Achtelfinale steht. Und wenn das die Story des Turniers ist, dann würde ich mal sagen, ist damit alles gesagt über die Spektakularität des Turniers. Interessant fand ich noch, dass die letzten 3 Players Championship Turniersiege von Michael Smith allesamt auf deutschem Boden stattgefunden haben.
Ja, da wird er dann auch dafür belohnt, dass er diese Reise immer auf sich nimmt, dass er eben nicht nur in UK spielt, wie Joe Cullen sagen würde. Also Michael Smith jetzt tatsächlich in Hildesheim sehr heimisch. Wahrscheinlich ist aber auch der ein oder andere Sieg dann noch in Niedernhausen. Das haben wir jetzt nicht gecheckt, aber ist auch egal. Auf jeden Fall fühlt er sich auf deutschem Boden sehr wohl. Unspektakulär war aber eigentlich auch der Weg zum Titel. Er schlägt Oskar Lukasiak, Adam Hunt, Johnny Clayton, Richard Veenstra, Luke Woodhouse und Christoph Ratajski, um dann eben im Finale gegen Joyce zu gewinnen. so richtig herausstechen tut nur der 106er Average gegen Johnny Clayton beim 6-4 in Runde 3. Joyce, der spielt so über den Tag hinweg sein Niveau, viel so im Mitte-90er-Bereich, hat einmal Glück gegen Dave Chisnell im Achtelfinale, als dieser Matchstarts vergibt. Aber ansonsten, ja, ist das dann schon ein verdientes Finale gewesen. Athouse hast du erwähnt, erneut super stark mit dem Halbfinale. Dadurch ist er im Matchplay-Race richtig vorne mit dabei und hat richtig gute Karten. Ja, und was kann man sonst noch erwähnen? Lobend erwähnen neben Patrick Reraz sind es zwei weitere Achtelfinalisten. Andrew Gilding, der eine sehr schwere Phase in diesem Jahr aktuell durchmacht mit dem Achtelfinale. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Robert Grundy, ein Neuling auf der Tour, auch komplett aus dem Nichts im Achtelfinale gewesen. Im Viertelfinale waren es dann übrigens 7 Engländer. Also das war dann eine ganz klare Kiste. Christoph Ratajski gegen die Engländer.
Und neben Grundy und Reraz, die im Achtelfinale standen, war es übrigens für Ratajski und Veenstra das erste Mal in diesem Jahr, dass sie bei dem 9. Players Championship Turnier ihr Board gewinnen konnten. Also das ist dann auch schon so wieder mit die spektakulärste Story. Und ja, wenn das, wie gesagt, alles ist, dann aber gute Nacht, Johanna. Und ich würde sagen, wenn wir gleich über die Leistung der Deutschen sprechen, dann machen wir das am besten, wenn wir auch über Players Championship Event Nummer 10 kurz gesprochen haben, und dann können wir das Ganze so ein bisschen zusammenfassen, denn da waren beide Tage wirklich einfach nicht so ganz dolle. Du hast es auch schon auf Twitter geschrieben, insgesamt 30 Spiele, 22 Niederlagen. Da haben wir schon mal das Privileg, dass wir deutlich mehr deutsche Starter bei den Players Championship Turnieren mit dabei haben. Und dann wirklich, ohne da jetzt irgendwen explizit rausziehen zu wollen, im Großen und Ganzen so eine Leistung, das war schon in der Gesamtheit blamabel, würde ich behaupten.
Wir werden die individuellen Leistungen gleich nochmal ansprechen, wenn wir eben gebündelt über die beiden Turniere reden, aber nur so viel am Montag. 9 von 11 deutsche Spieler in der ersten Runde ausgeschieden. Nur Lukas Wenig und sein Kumpel und Nachrücker Franz Rötsch sind eine Runde weitergekommen. Am Dienstag war es dann auch nicht viel besser. Also das war wirklich eine ganz, ganz schwache Woche. Bei Twitter schrieb einer unter meinen Tweet, ja, es hat dann wohl an den Reisestrapazen gelegen. Kleiner Smiley, den müsst ihr dann nur ergänzen. Ich denke, das trifft es eigentlich ganz gut. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass da wirklich so wenig runterfällt an Siegen. Und bei den 8 Siegen von diesen 30 Spielen, da sind ja sogar noch, ich glaube, 2 deutsch-deutsche Duelle dabei, wo ja logisch ist, dass ein Deutscher weiterkommt. Dementsprechend, das war wirklich nichts. Und wir sprechen dann jetzt erstmal über die nicht-deutschen Teilnehmer bei Event Nummer 10, um da mit reinzugehen.
Event Nummer 10 am Dienstag, sprich für uns heute, eben fertig geworden, war aber auch nicht das höchste der Gefühle, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch im Generellen. Wir hatten in der ersten Runde ein Durchschnitts-Average bei den 64 Partien von unter 90 Punkten, und zwar mit 89,73. Nur Players Championship Event Nummer 1 in diesem Jahr war schlechter, wo sich ganz viele Spieler noch einfinden müssen und insbesondere die neuen Tourkarteninhaber bei ihrem ersten Spiel meistens immer nicht ihre Top-Leistung abliefern können. Deswegen das immer noch mal so ein bisschen mit anderen Augen zu betrachten. Also es war niveautechnisch wirklich nicht gut. Immerhin gab es ein kleines Highlight an diesem Tag. Ein 9-Darter von Daryl Pilgrim, und das sogar im allerersten Leg des Tages in Runde 1 gegen Jelle Klaassen. Am Ende war es allerdings Jelle Klaassen, der dieses Spiel mit 6-5 für sich entscheiden konnte.
Immerhin ein 9-Darter mehr als am Tag zuvor, das ist doch schon mal was, und am Ende hatten wir zumindest hier ein durchaus kurioses Endspiel. Brandon Dolan, die Pro-Tour-Maschine schlechthin neben Ryan Joyce, der am Tag zuvor ja das Finale erreicht hatte, spielte das Finale an diesem Dienstag gegen niemand Geringeres als Jeffrey de Graaf, der zum ersten Mal überhaupt in einem Finale steht. Er war 2018 einmal Halbfinalist bei einem Players Championship Turnier, damals allerdings noch unter niederländischer Flagge. Hört sich an, als wäre ein Schiff, ne? Aber also wir wissen alle, was dahinter steckt, der Schwede. Er stand zuvor erst bei 3.500 Pfund und jetzt casht er richtig. Und das ist natürlich jetzt ein verspätet, aber dann doch noch guter Start geworden durch dieses Finale, was er hier spielt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit dem Endspiel, zumal wir jetzt auch noch einen Halbfinalisten hatten namens Graham Hall. Also deswegen würde ich sagen, Event 10 steht vor Event 9, weil es jetzt doch ein paar mehr Geschichten dann doch noch gibt.
Ja, aber auch nur so ein bisschen mehr. Also die Story Jeffrey de Graaf im Finale, klar. Aber ich habe zu dir auch schon, als die Viertelfinalpaarungen feststanden, gesagt, bitte, bitte gib uns einen Sieger namens Graham Hall oder Jeffrey de Graaf, damit wir hier wenigstens irgendwas an Story erzählen können. An sich waren es wirklich schon zwei sehr öde Proto-Tage. Was hatten wir ansonsten noch? Wir hatten Tricol und Sedlacek im Achtelfinale, genauso wie Richie Burnett. Und Kevin, heute gab es wieder einmal 210 plus Averages. Und da fange ich an mit einem kleinen Einschub, denn du darfst dein Dartwissen, was du bekanntlicherweise hast, mal wieder ein bisschen unter Beweis stellen. Also folgendes: In diesem Jahr sind bei den ersten 10 Players Championship Turnieren bereits 13 110 plus Averages gefallen. Frage Nummer 1. Wie viele dieser 110 plus Averages kommen von Gary Anderson?
Boah, wenn du so schon fragst. Also klar, wir wissen alle, dass Gary Anderson, ich glaube, ja noch nicht einmal unter 90 gespielt hat oder so, ne? Also der, da war auch enorm
viel. Doch, einmal war es jetzt, glaube ich, auf der European Tour der Fall.
Ja, auf der European Tour, genau. Aber jetzt geht es ja nur um die Players Championships und da waren ja wirklich mega viele 100 plus sowieso, aber 110 plus, 13 insgesamt, sagst du?
13 insgesamt.
Boah, da würde ich jetzt fast mutig sein und sagen, 4 alleine von Anderson?
Es sind 6.
6 sogar, Wahnsinn.
Es ist fast die Hälfte, es ist Wahnsinn. Neben Gary Anderson, so jetzt kommen wir zum zweiten Teil meiner Frage, gibt es noch 5 weitere Spieler, die in diesem Jahr bereits 110 plus gespielt haben bei Players Championship Turnieren. Leg los.
Ja, Dave Chisnell auf jeden Fall.
Das ja, war jetzt ein diese guter Woche. Punkt. Sogar zweimal.
Dann, ich meine mich zu erinnern, Ryan Searle, war das nicht sogar gegen Gary Anderson?
Ja, auch korrekt.
3 noch, ne?
Ja.
Irgendeine der Granden. Also Van Gerven, das bin ich relativ sicher, ist nicht dabei. Da hab ich
einen weißt du safe. Einen weißt du safe. Weil wenn ihr an die Story dazu deckst, in welchem Kontext er das gespielt hat, weißt du sofort.
Gervin Price?
Ja, richtig. Das Turnier, also er hat schon zweimal 110 plus gespielt, aber das Turnier, wo er danach rausgezogen hat und gesagt, hier kann ich nicht spielen.
Ganz früh im Jahr, ne? Wegen der...
Ja, Players Championship Event Nummer 1.
Wegen der Bedingungen dort, ja genau. Das heißt, mir fehlen jetzt noch 2 oder 3?
Ja, richtig.
Boah, 2. Das ist super schwierig. Wahrscheinlich auch so ein kompletter Random-Spieler dabei, oder?
Einer, ja.
Und der andere ist aber ein absoluter Topspieler oder eher so zweite Reihe auch?
Nee, ich sag, das ist eigentlich ein absolut, also ich streich das Wort absolut, aber es ist ein Topspieler.
Ja, okay, das klingt dann so nach um die Top 16. Platz 16, 20 Order of Merit. Ich versuche mich darüber jetzt ranzupirschen. Lass mich nur mal ganz kurz in die Weltrangliste gehen.
Tu dir keinen Zwang an.
Oder nee, Schindler war es nicht, oder?
Nein.
Littler auch nicht, glaube ich. Das wäre zu einfach. Dann hätte das keinen Sinn gemacht, was du gerade... Christoph Ratajski?
Richtig.
Echt? Geil, der steht hinter
mir. Er hält übrigens den zweithöchsten Average mit 115,35 Punkten. Gary Anderson auf der 1 mit 117,12 und einer fehlt dir noch und den nehme ich dir jetzt einfach vorweg, weil ansonsten sitzen wir morgen noch hier und da hätte ich auch ewig für tippen müssen. Steve Lennon bei Players Championship Event Nummer 4, 110,83. Hätte ich niemals gewusst.
Nee, da hätten wir wirklich jetzt die Folge auf Überlänge bringen müssen. Also da wäre ich jetzt noch mal einmal vielleicht die Order of Merit durchgegangen und hätte alles mal angesprochen. Aber nee, auf Steve Lennon wäre ich auch nicht gekommen. Aber es ist eine sehr interessante Statistik, vor allen Dingen diese Überdominanz von Gary Anderson mit fast 50% der 110-Plus-Averages.
Ja, definitiv. Was hatten wir ansonsten noch bei Players Championship Event Nummer 10? Beziehungsweise 9 und 10. Michael van Gerven verliert zweimal in der ersten Runde und das jetzt auch nicht bei allem Respekt gegen irgendwelche Topspieler oder die absolut aufstrebenden Spieler aktuell. Er verliert gegen Steve Beaton und Karel Sedlacek. Peter Wright einmal in der dritten Runde, geht dann heute gegen Brandon Dolan raus, den späteren Sieger. Michael Smith am Dienstag im Achtelfinale, geht dort gegen Graham Hall raus. Und ansonsten, du hast es vorhin schon angesprochen mit den Premier League-Spielern, Gervin Price, Nathan Aspinall, Rob Cross, Luke Humphreys, Luke Littler, allesamt nicht mit dabei. Und bei Luke Littler habe ich schon wieder gesehen, der war im Stadion Fußball gucken.
Ja, also wer will es ihm verdenken, er wird ja auch bei European Tour Event Nummer 7, also beim übernächsten Event in Rosmalen in den Niederlanden, nicht dabei sein. Er ist stattdessen dann beim FA Cup Finale in Wembley, Manchester United.
Ich dachte aber nur, wenn er in Kiel auch noch gut performt. Ich dachte, das ist die Bedingung von seinem Manager.
Ja, aber er ist jetzt schon, die Listen sind ja raus, also er ist nicht am Start dort. Dementsprechend hat er die Bedingungen jetzt schon alle vorab erfüllt. Es ging da vor allen Dingen auch darum, dass er sich jetzt safe in die Majors spielt und das ist ihm ja gelungen. Und erst vor allen Dingen, und das ist ja auch enorm wichtig, jetzt auch gegen Ende des Jahres dann bei den letzten ETs auch gesetzt, weil er jetzt unter den Top 16 der Pro Tour Order of Merit steht. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ansonsten würde ich jetzt nochmal ergänzen, Peter Wright, der hat eine dritte Runde ja gespielt, ist da dann übrigens rausgegangen gegen den späteren Sieger Brandon Dolan. Und der hat jetzt mit diesem Turniersieg am heutigen Dienstag Daryl Gurney überholt und wäre Stand jetzt dann beim World Cup dabei, neben Josh Rock. Da gibt es ja dieses enge Zweierrennen zwischen Dolan und Gurney und der Sieg verhilft Dolan jetzt wieder an Gurney vorbei.
Dann lass uns jetzt doch den Blick auf die deutschen Starter werfen. Wir haben uns genügend Mut gesammelt in den letzten 15 Minuten, um das jetzt hier begehen zu können. Und fangen wir an mit dem Mann, der an diesem Wochenende gar keine Rolle gespielt hat. Es war Martin Schindler, der hat krankheitsbedingt abgesagt, hatte auch dann gesagt, dass er erstmal noch zum Arzt gehen muss und es auch zu dem Zeitpunkt noch fraglich war, ob er in Kiel mit am Start sein können werde. Also Martin da jetzt so ein bisschen rausgenommen, aber beginnen wir mit der deutschen Nummer 2, mit Gabriel Clemens. Zweimal letzte 128 raus gegen Daryl Pilgrim und im deutschen Duell gegen Paul Krone.
Mal wieder eine riesige Enttäuschung, gerade auch, weil so viele Topspieler fehlen. Muss das eigentlich für einen Gabriel Clemens eine riesige Möglichkeit sein? Die muss er beim Schopfe packen, um auch die Matchplay-Situation zu verbessern. Denn da wäre er Stand jetzt nicht dabei. Der Grand Prix ist auch noch nicht abgesichert. Also es ist eine schwierige Phase für Gabriel Clemens, der zuletzt so gut wie nie auf der European Tour gespielt hat, so erfolgreich wie nie. Das war ja jahrelang seine Achillesferse. Jetzt werden es die Players Championships. Er geht zweimal raus und zwar gegen Daryl Pilgrim und Paul Krone, wie du sagst. Einmal ist es natürlich mit Pilgrim einer, der bekannt ist auch in einzelnen Spielen wirklich Monster Averages zu fahren. Das hat es jetzt aber gegen Clemens gar nicht gebraucht und gegen Krone, ja, das war so ein gutes Niveau, das das Spiel hatte. Aber es ist natürlich einfach bitter, dass Clemens mit seiner ganzen Erfahrung nicht zumindest einen Tag zumindest mal in so ein Boardfinale kommt, weil dass er hier mit null rausgeht, das ist schon wirklich sehr, sehr schlecht.
Und gerade die Turniere in Hildesheim, wo viele der Topstars Absagen, wo man häufig auch in der Setzliste bei den Players Championship Turnieren ein bisschen hochrutschen kann, sind dafür prädestiniert, dass man sowas eben mal ausnutzt, dass man mal ein Boardfinale erreicht, dass es auch mal ein bisschen weiter darüber hinausgeht. Und es geht jetzt hier auch gar nicht darum, irgendwie einen Deutschen explizit bloßzustellen, was auch immer, aber einfach in der Gesamtheit ist das super enttäuschend.
Und dann tipp du doch jetzt mal, auf welcher Position Gabriel Clemens in der Players Championship Order of Merit nach genau 10 von 30 Event, also nach einem Drittel der Players Championship Saison steht.
53.
110 mit 3500 Pfund.
110.
Wahnsinn,
ja, okay,
oder?
Ja, war ich ja fast nah dran.
Übrigens, genau gleich auf mit Dimitri Vandenberg, das nur am Rande. Also für Gabriel Clemens sieht es wirklich echt nicht gut aus auf der Pro Tour. Das sind keine guten Resultate und keine guten Resultate fährt aktuell auch Ricardo Pietrzko ein. Am Anfang der Saison waren die Resultate noch da, das Spiel aber schon nicht mehr. Jetzt passt beides nicht mehr so richtig. An beiden Tagen spielt er gegen Kim Halbrechts, das ist schon sehr kurios. Am ersten Tag verliert er, am zweiten Tag gewinnt er. Um dann allerdings einen Whitewash zu kassieren von Thibaut Tricol. Er geht da mit 0,6 raus, 74er Average. Also das ist auch eine Entwicklung, die wir jetzt schon so ein bisschen haben kommen sehen, die sich angedeutet hat, die auch ein bisschen von ihm selbst befeuert wurde, indem er so Aussagen tätigt, wie er hat aktuell einfach auch keine Lust am Darts. Und das merkt man ihm an, um es so zu formulieren.
Ja, also ich finde es wirklich schwierig, muss ich sagen. Ich bringe erstmal ganz kurz an dieser Stelle noch eines. Der Name Kim Halbrechts wird auch in der Freitagsfolge eine wichtige Rolle spielen. Hier ein kleiner Querverweis. Freitagsfolge übrigens mit einem wunderbaren Gast namens Arno Merck. Könnt ihr euch am Freitag drauf freuen oder jetzt bereits auf Patreon für 3,57 Euro inklusive Mehrwertsteuer hören. So, haben wir das auch. Aber da, wie gesagt, der Querverweis. Ja, bei Ricardo, ich mache mir langsam wirklich Sorgen, Also das ist ergebnistechnisch gar nicht gut und leistungstechnisch auch nochmal fast eine Stufe drunter. Also wenn es bei dir als Tourkarteninhaber, als jemand, der im Dunstkreis der Top 32 der Welt steht, nicht so gut läuft und dann mal eine 85, eine 82 da steht, okay. Aber eine 74, das ist wirklich schon, eine 74 ist schon wirklich gar nicht gut. Dann mit 6:0 gegen Thibaut Tricol rauszugehen, bei allem Respekt, das ist wirklich, das ist eine ganz schwierige Kiste. Heibrechts hatte übrigens in dem Spiel, was Ricardo gewonnen hat, in jedem Leck Darts auf Doppel. Also das war auch alles andere als ein klarer, souveräner Sieg. Das war auch viel davon profitieren, dass Heibrecht seine Chancen nicht nutzen konnte. Und ja, du hast es gesagt, Ricardo hat das auch so ein bisschen selber befeuert, indem er sagt, er hat momentan keinen Spaß am Dart und er ist so viel am Reisen und so viel weg von zu Hause. Und dann denke ich mir so ein bisschen, ja, das kann gut der Grund sein auf der European Tour und so weiter, aber hier jetzt in Hildesheim ist das eigentlich was, was ihm entgegenkommen sollte. Also seine Freundin wohnt in der Nähe von Hildesheim, das ist für ihn eigentlich quasi ein Heimspiel, wo er auch die Tage drumherum verbringen kann und dann auch wieder diese Leistung, also ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, aber es macht mir einfach nur Sorge und es ist ein bisschen beängstigend, dass diese Leistung kommt. Ich find's unfassbar schade.
Ja, wir erleben hier einen relativ starken Downfall in Bezug auf das, was wir von Ricardo Pietrzko vor relativ geringer Zeit noch gesehen haben. Der European Tour Triumph ist nicht lange her. Die WM war richtig gut. Es war seine erste WM. Er hat auch dort nochmal abgeliefert. Es sieht danach aus, als könnte er einen Top 32 Startplatz bei der nächsten WM haben, wenn er jetzt nicht diesen Downfall stoppt. Das gehört zu weit dazu. Aber ja, ich mache mir auch Sorgen, weil natürlich solche Aussagen trotzdem unfassbar ehrlich sind, das muss man ihm zugutehalten. Er trägt sein Herz auf der Zunge und das ist jetzt alles, aber jetzt kein inhaltsloses Blabla. Und dementsprechend muss man das ernst nehmen. Und ja, Ricardo Pietrzko ist ja so ein Spieler, der über den Kopf kommt, über das Gefühl einfach. Und das scheint aktuell irgendwie nicht so richtig zu passen. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob er den Turnaround daraus bekommt. Jetzt will ich dich nicht in die Bredouille bringen, weil wir kennen die Vorgeschichte, dass du natürlich...
Nicht schon wieder.
Das mache ich jetzt nicht nochmal, aber ich würde jetzt von meiner Seite aus trotzdem konstatieren, es ist keine gute Entwicklung, dass da irgendwie die professionelle Unterstützung, der professionelle Background fehlt. Also wenn man sich anschaut, wo Ricardo Pietrzko fischt, in welchem Bereich der Order of Merit, da gibt es ja eigentlich keine Spieler, die so autark agieren auf der Tour, wie er das tut. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Erklärung, weshalb es aktuell nicht so gut aussieht.
Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und wir machen weiter mit dem nächsten Deutschen, mit Florian Hempel, der nach seiner, was war's, Schleimbeutelentzündung im Wurfarm zurückgekommen ist. Leider zweimal in den letzten 128 im Auftakt raus gegen Ryan Meikle und gegen Thibaut Tricol. Auch da war eigentlich mehr zu erwarten. Also die Leistungen vor seiner Verletzung haben eigentlich gestimmt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr ihn das immer noch beeinträchtigt und man muss natürlich auch erstmal wieder so ein bisschen Matchpraxis sammeln, aber auch das waren zwei soweit enttäuschende Tage.
Ja, das sind ja jetzt auch nicht die Hammerlose, das sind völlig passable Gegner und zumindest einmal muss er es auch gewinnen. Tricol spielt selbst nicht gut, aber er geht da raus. Gegen Ryan Meikle ist noch ein bisschen bitter gelaufen, da verliert er, glaube ich, mit einem 99er Average. Das kann mal passieren, aber ein Doppelaus in der ersten Runde, Nullerrunde bei einem Turnier, wo deutlich weniger Stars dabei sind, wo die Gefahr deutlich geringer ist, als ungesetzter Spieler gegen einen absoluten Topspieler schon früh ran zu müssen, das darf man sich nicht erlauben, gerade wenn es darum geht, dann auch die WM zu erreichen über die Pro-Tour. Und das sollte auch immer noch das Ziel sein für Florian Hempel. Aber nach eigentlich für seine Verhältnisse relativ ordentlichem Start droht er jetzt da auch so ein bisschen Boden zu verlieren. Das sieht auch ähnlich schwierig aus. Und damit würde ich den Übergang machen zu Pascal Rupprecht. In seinem zweiten Tourkartenjahr verliert er auch deutlich an Boden, wenn es darum geht, die Tourkarte zu halten. Er verliert ebenfalls zweimal in der ersten Runde. Einmal gegen Lukas Wenig, seinen Landsmann, und einmal gegen Richie Burnett, ein Nachrücker von der Challenge Tour. Tiefe 80 gespielt in beiden Partien, also auch da aktuell überhaupt keine gute Form.
Ja, das hatte sich auch schon so ein bisschen angedeutet mit dieser Form seit Beginn des Jahres. Pascal, der als super Talent auf die Tour gekommen ist, muss man einfach auch so sagen, der das wirklich gut gemacht hat in seinem ersten Tourkarteninhaberjahr. Ich erinnere mich noch an sein allererstes Players Championship Turnier im letzten Jahr, wo er direkt im ersten Spiel auf den Stream gelegt worden ist. Und ich meine, er hat dann im letzten Leg der Partie noch 7 perfekte Darts gespielt. Also so war es, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Und da dachte ich mir schon so, wow, wie er da auch auf der Tour ankommt und damit zurechtkommt. Aber das ist aktuell jetzt wirklich eine schwierige Phase. Da sind weder die Ergebnisse noch die Leistung da. Und er tut sich damit natürlich auch dann ein bisschen schwierig, perspektivisch die Tourkarte zu halten. Etwas anders könnte das bei Daniel Klose aussehen. Er geht einmal in den letzten 128 gegen Luke Woodhouse raus und einmal erreicht er wenigstens die Top 32. Dort verliert er gegen Ryan Joyce. Und da muss ich sagen, hält Daniel Klose an diesem Wochenende gefühlt das deutsche Licht wenigstens noch am höchsten.
Über Daniel Klose kann man überhaupt nicht meckern, denn das ist ein gutes Resultat, die Runde der letzten 32 zu erreichen. Am Montag war es mit Luke Woodhouse auch ein aktuell sehr formstarker Spieler, der ihn da bezwungen hat. Aber er schwimmt durch diesen Drittrundeneinzug am Dienstag weiter mit im Rennen um die WM-Startplätze. Stand jetzt wäre er drin und Stand jetzt fehlen ihm auch nur 1.000 Pfund für den Erhalt der Tourkarte. Da passiert natürlich noch sehr, sehr viel, aber die WM wäre schon vielleicht sogar die halbe Miete, wenn er die schafft. Und da sieht es aktuell nach 10 Events gar nicht so schlecht aus. Das gilt auch für Lukas Wenig. In seinem ersten Tourkartenjahr sind das auch okaye Ergebnisse, wenn du zweimal die erste Runde überstehst. Das ist konstant. Es hätte noch mehr sein können. Am Montag geht er raus, inklusive Matchstarts, verpasster Matchstarts gegen Johnny Clayton. Am Dienstag verliert er dann das deutsch-deutsche Duell, von denen es einige gab in dieser Woche gegen Daniel Klose.
Ja, Lukas Wenig würde ich da jetzt auch nicht direkt einen Vorwurf machen wollen. Das waren konstante, nicht gute, aber ordentliche Ergebnisse. Aber wie gesagt, die Enttäuschung ist halt einfach in der Gesamtheit relativ groß. Paul Krone, wenn wir mit ihm weitermachen, geht einmal in den letzten 128 raus im Decider gegen Adam Gavlas nach 5-3 Führung und mehreren Matchstarts. Und einmal steht er in den letzten 64, geht da raus gegen Keane Barry, nachdem er zuvor gegen Gabriel Clemens gewonnen hatte. Auch das ist so okay, aber definitiv nicht das, was der Anspruch sein sollte für ja, einen deutschen Tourkarteninhaber, wenn eben so viele Topstars abgesagt haben. Dazu muss man bei Paul Krone eben aber noch erwähnen, dass er eben auch diese 3 Tage Development-Tour zuvor gespielt hat, also wirklich viel Darts in den letzten 5 Tagen gespielt hat und vielleicht dann irgendwann auch einfach so eine kleine Ermüdung, Unkonzentriertheit kommt an Tag 4 oder 5.
Ja, und er hatte ja auch schon deutlich bessere Momente, gerade bei den allerersten Players Championship Turnieren. Also das würde ich weniger kritisch sehen, gerade wenn wir hier über arrivierte Spieler wie Clemens, wie Hempel sprechen, die deutlich weniger gezeigt haben, selbst jetzt, wo wir Krone schon fast ein bisschen kritischer sehen, ne, weil es eben nur ein Sieg ist an 2 Tagen und selbst dann erreicht er noch mehr als Hempel und Clemens, muss man auch mal so erwähnen. Und Gabriel Clemens, einen WM-Halbfinalisten zu besiegen, ist für Paul Krone dann immerhin noch, oder immer noch eine große Geschichte und vor allen Dingen führt das dann dazu, dass du selbst in einer Phase, wo es jetzt nicht mehr 1A läuft, dass du trotzdem noch Spiele auch gegen richtig gute Leute gewinnen kannst und ja, vielleicht geht da hinten raus noch was. Ich bin mir bei Paul Krone relativ sicher, dass er irgendwann schon nochmal so für so 1-2 Monate auch in einen kleinen Flow kommen kann. Die Anlagen sind da absolut da.
Glaubst du auch, dass der nächste Deutsche im Bunde irgendwann nochmal so in diesen Flow kommen wird? Es geht um Tim Wolters, der ebenfalls 2-mal in den letzten 128 ausgeschieden ist.
Sehe ich nicht so. Ja, er geht hier 2-mal raus und hat auch einmal überhaupt keine Chance gegen Dave Chisnell. Da sind es 30 Punkte knapp im Average-Unterschied. Chisnell spielt Legs in 13, 12, 14, 14, 11 und 13 Darts. Das andere Male verliert Tim Wolters dann sehr, sehr knapp gegen seinen Landsmann Patrick Geraerts. Das ist ja ein nicht sein Landsmann, also ist, glaube ich, halb Niederländer Wolters, aber Geraerts ist sein Teamkollege in der niederländischen Liga und daher kennen sich die beiden sehr gut. Das war auch ein sehr, sehr gutes Match auf hohem 90er-Niveau und von diesen 11 Legs gingen 9 Legs tatsächlich in den ersten 5 Aufnahmen über die Bühne, hat das gut gemacht und trotzdem verloren und hat dann einen Instagram-Post abgesetzt mit unter anderem Steve Beaton im Auto und hat das natürlich sehr gefeiert, verstehe ich auch alles, ne, aber ja, also zwischen den Zeilen kann man schon herauslesen, dass es jetzt vielleicht nicht diese Karriere ist, die mit der größten Ambition befeuert wird. Kann ich auch nachvollziehen, ne? Weil er kommt irgendwie auf die Tour wie die Jungfrau zum Kind und dann hast du jetzt vielleicht auch nicht die riesengroßen Ambitionen da und legst alles auf eine Karte, aber man muss sich jetzt, glaube ich, bei Tim Wolters sehr bewusst machen, dass das eher jemand sein wird, der jetzt vielleicht nicht kommt, um zu bleiben. Anders als vielleicht ein Paul Krone oder vor allen Dingen auch ein Lukas Wenig, wo ich dieses Feuer deutlich mehr spüre.
Und anders auch als ein, und damit mache ich jetzt die Überleitung, Franz Rötsch, auch wenn er keine Tourkarte hat, finde ich, hat er das an diesen zwei Tagen richtig gut gemacht, hat seine Chance genutzt, ist zum ersten Mal nachgerückt auf die Pro Tour und durfte spielen, unter anderem auch gegen Gary Anderson und gegen Brandon Dolan. Er hat zweimal die letzten 64 erreicht. Es waren jetzt nicht die allerhöchsten Averages, die er gespielt hat. Er hat nicht ganz das gezeigt, was er kann und was er auch in den letzten Wochen immer wieder gezeigt hat, sowohl auf dem Floor behind closed doors als auch auf der European Tour. Aber als Einstand wirklich geglückt und muss man dann mal so herausheben. Für mich aus deutscher Sicht, ja, würde ich fast sagen, das beste Resultat an diesen zwei Tagen, eben mit dieser Genese, dass er als Nachrücker dahin kommt und so weiter über die Challenge Tour. Also, ja. Chance genutzt und das Ganze gut gemacht und da erstmal gute Luft geschnuppert und finde ich, hat er gut gemacht, auch wenn wahrscheinlich ergebnistechnisch noch deutlich mehr drin gewesen wäre.
Ja, vor allen Dingen spielerisch, ne? Also von den vier Spielen entspricht sicherlich nur der Sieg mit über 90 gegen Willie Borland seinen Ansprüchen, aber trotzdem zwei Spiele gewonnen, an beiden Tagen einmal die erste Runde überstanden und wie sagt man so schön, nichts ersetzt Siege und das gilt auch im Dartsport. Keine Siege errungen haben die weiteren deutschen Nachrücker, René Adams und Kai Gotthardt gehen zweimal jeweils in der ersten Runde raus. René Adams verliert gegen Scott Williams und gegen Jitse van der Waal. Da ist es ein Decider, da war er knapp dran am Sieg. Und Kai Gotthardt verliert gegen Christian Perez und Martin Lukman. Ja, kann man jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich denke, gerade auch für einen Kai Gotthardt, der noch deutlich seltener auch die Proto gespielt hat als René Adams, ist es einfach auch eine gute und wertvolle Erfahrung.
Ja, definitiv. Da wird die Erfahrung für Kai im Vordergrund stehen, auch wenn seine Leistungen ja in den letzten Wochen noch ein bisschen mehr vielleicht hätten träumen lassen, als das, was am Ende jetzt dabei herumgekommen ist. Aber damit würde ich sagen, beschließen wir Players Championship Event Nummer 9 und 10 und werfen jetzt nochmal einen kleinen Blick auf die Major Races aus deutscher Sicht. Kevin, wie sieht's da aus?
Ja, Gabriel Clemens fehlen aktuell jetzt 4.500 Pfund in der Matchplay-Rangliste, um sich da noch reinzuspielen. Und es sind nicht mehr viele Turniere, also dementsprechend bitter ist dann auch dieser Doppelspieltag in Hildesheim gewesen. Bitter ist es auch gelaufen für James Wade, denn der verliert ebenfalls an Boden und wäre aktuell nicht qualifiziert. Das gilt auch für den World Grand Prix. Allerdings, da wäre Clemens drin und da müssen wir auch sagen, da sind ja noch viel mehr Turniere zu spielen bis dahin. Aber Clemens und das Matchplay Race, das wird etwas sein, was uns jetzt in den nächsten Wochen auch begleitet und das wird auch etwas sein, worum jetzt Gabriel Clemens konkret auch in Kiel am diesem Wochenende spielen wird. Also da ist der Druck enorm groß und sogar größer geworden. Erfreulich, wie gesagt, aus deutscher Sicht in der WM hätten wir Klose und Wenig beide dabei. Nach den guten Leistungen von Klose in dieser Woche und auch nach den zwei Siegen von Wenig ist das die logische Konsequenz, dass sie sich da gut halten können. Stand jetzt würde das bedeuten, vorausgesetzt Patrick Tringler gewinnt nicht die PDC Europe Super League. Wir hätten erstmals sechs Deutsche im Ellipelli.
Das wäre sehr, sehr schön. Ich würde mich freuen. Das wären gute Zeiten für den deutschen Dartsport. Jetzt würde ich aber sagen, springen wir erst einmal nochmal drei weitere Tage zurück, denn die Development Tour Events Nummer 6 bis 10 standen auf der Agenda. Für mich natürlich die Development Tour auch immer interessant. Bei uns aus dem Team, Pascal Lausch war am Start. Finn Kuzier konnte leider aus privaten Gründen nicht spielen. Und das Ganze gehen wir mal chronologisch durch. Wir hatten zwei Events am Freitag und Samstag je und ein Event dann am Sonntag. Beginnen wir mit Event Nummer 6 am Freitagmorgen. Am Ende ist es Roman Benetzki, der sich im Finale mit 5-4 gegen Thomas Banks durchsetzt. Bester Deutscher, Finn Prokop im Viertelfinale, geht da raus gegen Rian van Veen.
Ja, und Finn Prokop als bester Deutscher im Viertelfinale, das ist eine Überraschung. Vielleicht kannst du mehr zu ihm sagen, aber Finn Prokop ist jetzt kein Name, den man da jetzt so als allererstes auch aus deutscher Sicht auf der Rechnung gehabt hatte.
Ja, gehe ich mit. Also Finn Prokop ist tatsächlich jemand, zu dem ich ein bisschen was sagen kann. Kommt auch aus dem Raum Hameln-Hannover, so die Ecke.
Wie gefühlt jeder zweite deutsche halbwegs talentierte Dartspieler.
So schaut's aus. Also da gibt es wirklich wahnsinnig viele. Ungefähr genauso auch wie unser Freitagsgast Arno Merck. Aber Finn Prokop habe ich auf einigen Turnieren in Hameln getroffen, auch schon ein paar Mal gegen gespielt. Ein netter junger Kerl und ist dort immer wieder am Spielen. Ist definitiv ein talentierter junger Spieler. Also definitiv. Aber dass er hier als bester Deutscher im Viertelfinale steht bei der Development Tour, und ich glaube, er wird es mir nicht böse nehmen und würde das auch so unterschreiben, das hat mich persönlich dann schon ein bisschen überrascht.
Umso schöner für ihn, dass er sich da hat belohnen können mit diesem Einzug ins Viertelfinale, und dann gegen Rian van Veen rauszugehen, ist ja keine Schande, vor allen Dingen, weil Rian van Veen das Turnier danach direkt gewonnen hat. Gegen Nathan Rafferty siegt er bei Event Nummer 7 im Finale klar mit 5:1. Aus deutscher Sicht lief es da deutlich schlechter als beim ersten Turnier am Freitag, denn wir hatten keinen Spieler unter den besten 16, dafür aber immerhin 5 Deutsche unter den letzten 32. Christopher Tondas, Sascha Stuhlemmer, Jannis Barkhausen, Laurin Welk und Julian Zwergel. Und dann können wir jetzt in den aus deutscher Sicht deutlich besseren Samstag reingehen, oder?
Machen wir, aber ich würde gerne noch mal einen Satz zu Rian van Veen loswerden. Und zwar, der ist nämlich aktuell die Nummer 34 der Welt, kratzt da so ein bisschen an den Top 32. Und das würde dann bedeuten, dass er vorübergehend keine Development-Tour-Events mehr mitspielen dürfte, wenn er dann nämlich in den Top 32 der Welt steht, wie es zum Beispiel einen Josh Rock betrifft. Also das bleibt abzuwarten, ob Gian van Veen beim nächsten Development-Tour-Block da noch am Start sein wird. Event Nummer 8, wir hatten es gewonnen von Wessel Nyman im Finale gegen Nico Springer mit 5:4. Alle 9 Legs wurden gespielt in maximal 5 Aufnahmen, und am Ende ist es Wessel Nyman mit einem Average von 113 Punkten gegen Nico Springers 95. Springer lag sogar noch 4:2 vorne in diesem Spiel, und Wessel Nyman kürt damit einen wirklich, wirklich guten Tag. Also es waren vorher schon gute Ergebnisse, aber da hat er sich das Beste für den Schluss überlegt.
Ja, und Wessel Nyman ist natürlich einer, der, das war von vornherein klar, da mitmischen würde, auch um den Gesamtsieg auf der Development Tour. Und er unterstreicht das jetzt eben mit diesem Turniersieg gegen Nico Springer, der allerdings, und da kommen wir dann jetzt auch gleich zu, wirklich noch was herausragend geschafft hat am nächsten Tag. Bleiben wir aber erst noch an diesem Samstag. Wir hatten aus deutscher Sicht mit Jannis Barkhausen auch noch einen Spieler im Achtelfinale bei Event Nummer 8. Bei Event Nummer 9 lief es dann noch besser. Da waren nämlich Christopher Tondas und Leon Weber im Achtelfinale. Und Leon Weber, der hat mit Bradley Brooks und Nico Springer zwei sehr namhafte Akteure aus dem Turnier besiegt, jeweils mit 4:1 geschlagen. Auch das, ähnlich wie Finn Prokop, eher noch ein unbekannter Name.
Ich sage aber jetzt hier mal, wir sind ja in einer ganz privaten Runde, Leon Weber ist jemand, den man so ein bisschen mal vielleicht mit Argusaugen betrachten sollte. Also ja, da man einen Blick auf Leon Weber werfen, gerade die Spiele gegen Bradley Brooks und Nico Springer waren wirklich gut. Gegen Springer, ich glaube 97er Schnitt, 11er zum Match, sowas um den Dreh. Also das ist ein Spieler, der kann schon zocken, das mal jetzt hier nur so genannt. Und Christopher Tondas hatte auch noch Roman Benetzki geschlagen mit 4:3. Das bei den großen Namen nur einmal der Vollständigkeit halber, und damit können wir dann zum Sonntag gehen.
Genau, Nathan Rafferty, der Turniersieger bei Nummer 9, bei Event Nummer 9 im Finale gegen Danny Jansen. Bei Event Nummer 10 ist es dann Nico Springer, der dieses Turnier gewinnt, zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere, siegt er auf der Development Tour. Er gewinnt gegen Rian van Veen im Finale 5:2, und ja, es ist durchaus überraschend, dass Nico Springer hier zum ersten Mal überhaupt auf der Siegerliste steht, oder?
Ja, Kevin, ich konnte es kaum glauben, als ich dann diesen Titel gesehen habe und das dann gelesen habe, dass es der erste Dev-Tour-Sieg für Nico Springer ist, konnte ich es kaum glauben. Also ich dachte eigentlich, dass er während dieser Corona-Zeit, als die Development-Tour auch noch getrennt war mit den ganzen UK-Lern, die ganze Fabi-Schmutzler-Zeit und so weiter, dass Nico Springer da bereits mehrere Titel auf der Development-Tour abgeräumt habe, weil er eben so gut ist und schon seit Jahren so ein gutes Niveau spielt. Und es hat mich wirklich gewundert, dann zu sehen, dass es sein erster Development-Tour-Titel ist. Also Glückwünsche auf jeden Fall nach Mainz, aber das hat mich gewundert. Ich hätte Brief und Siegel schwören können, dass der Mann mindestens 3 Development-Tour-Titel bereits hat.
wo du jetzt schon bei den Glückwünschen sind. Ich denke, die müssen wir auch rausschicken an Jannis Barkhausen. Wir haben eben schon mal lobend erwähnt, als er im Achtelfinale stand bei Event 8. Er hat jetzt bei Event 10 sogar das Halbfinale gespielt. Ein tolles Resultat für ihn.
Auch Glückwünsche gehen sogar ungefähr in die gleiche Region.
Ja, auch da, ne? Also das ist dann die zweitbeste Darts-Region vielleicht, ne? Aber auf jeden Fall auch ein Hotspot so da unten. Da gibt es ja auch den ein oder anderen Bundesligisten und Gabriel Clemens ist auch nicht ganz weit weg im Saarland, ne? Also von daher auch das eine sehr, sehr reichhaltige Dartspielerregion in Deutschland, aber das nur am Rande. Ansonsten hatten wir noch zwei Achtelfinalisten bei diesem sonntäglichen Turnier mit Paul Krone und mit Jorik Hofkens, dem ganz jungen Mann. Krone ansonsten muss man sagen, aber eher enttäuschend, auch gemessen an seinem Tourkartenstatus. Pascal Rupprecht übrigens gar nicht dabei gewesen, aber für ihn ist es ja beruflich immer schwierig, am Wochenende zu spielen. In der Order of Merit nach 10 von 24 Turnieren Van Veen vorne, vielleicht dann bald aber nicht mehr spielberechtigt, ne? Du hast es angesprochen, Keen Barry auf 2, Neimann dahinter, Jansen, Rafferty und Nico Springer dann schon auf der 6 und im Tourkarten-Race. Würde das bedeuten, weil diverse Spieler eben über andere Wege sich qualifizieren würden für eine 2-Jahres-Tourkarte, stand jetzt sehr früh noch in diesem Jahr. Danny Jansen und Nico Springer mit der Tourkarte und bei Nico Springer wäre ich einfach sehr, sehr gespannt. Wir müssen ihn auch mal wieder hier in den Podcast einladen und einfach mal fragen, was denn passieren würde, wenn er die Tourkarte eben ja, dann über diesen Weg bekäme, weil wir wissen alle, über die Q-School hat er seit Jahren nicht versucht.
Ja, es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, ihn direkt zu fragen. Es ist ein interessantes Szenario, ich bin wirklich gespannt und ich wäre, ja, ich wüsste wirklich gerne seine Antwort, was er dann machen würde. Also es gäbe ja quasi drei Optionen, entweder er sagt, ich lehne es komplett ab, würde ich bei Nico auch nicht ausschließen. Szenario 2, er sagt, okay, wenn ich die Tourcard schon geschenkt bekomme, quasi ohne, dass ich jetzt noch hier extra die Q-School für spielen muss und so weiter, also geschenkt in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, dann sagt er, ich nehme sie und ich ziehe auch durch. Oder drittes Szenario, er macht so ein bisschen den Michi Unterbuchner und sagt, ich nehme die Karte und spiele punktuell mal das mit, was so geht, sprich UK Open auf jeden Fall und dann hier mal das ein oder andere Players Championship Event in Deutschland. Ja, ich wäre gespannt, also Ich hätte keine klare Tendenz, wo ich sage, in die Richtung geht's.
Ja, wir müssen da mal reingehen. Also wir werden ihn sicherlich jetzt mal wieder hier im Podcast hoffentlich begrüßen dürfen. Also Nico Springer sicherlich immer ein sehr, sehr guter Gesprächspartner und mit dieser Frage im Hintergrund noch umso stärker. Ansonsten in der Rangliste zweitbester Deutscher Jannis Barkhausen auf 23, Dominik Grüllich und Tundas knapp dahinter. Enttäuschung muss man sagen, jetzt nicht aus deutscher Sicht, aber allgemein. Leighton Bennett, Adam Gavlas, Paul Krone, Bradley Brooks, Rusty Jake Rodriguez, alles Tourcard-Holder. Keiner dieser fünf Spieler hat an diesem Wochenende mehr als 575 Pfund eingespielt an fünf Turnieren insgesamt. Also das sind schon herbe Enttäuschungen. Ganz anders, keine Enttäuschung, sondern die leuchtenden Beispiele dieser Tour sind die beiden Niederländer Neimann und Van Veen. Das bildet auch die Average-Rangliste bezogen auf alle 10 Turniere ab. Neimann und Van Veen mit über 90, 94 und 92, da die Topspieler und Nico Springer dann ganz knapp unter den 90 und ganz knapp dahinter auf Platz 3 schon. Paul Krone übrigens, da passen die Leistungen nicht zu den Ergebnissen, denn in der Average-Tabelle ist er die Nummer 8.
Ja, und das mit einem Schnitt von 86 Punkten, das sieht an sich definitiv nicht verkehrt aus. Und dann als deutsche Nummer 3 kommt schon Leon Weber auf Platz Nummer 23 insgesamt, 82er Schnitt, hat jetzt allerdings hier nur ein Wochenende gespielt, das erste Wochenende in England ausgelassen, aber auch das ein Indiz, dass der junge Mann spielen kann und wer diesen Podcast aufmerksam hört, der hat natürlich auch schon im Hinterkopf, dass Leon Weber aktuell die Nummer 1 der Jugendrangliste der PDC Europe Next Gen ist.
Dann würde ich sagen, machen wir mit dieser erfreulichen Mitteilung einen Haken hinter Hildesheim und sprechen jetzt über das, was in Dänemark passiert ist. Denn
das
ein
nächste
Thema,
erfreuliche Thema.
Ja, naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Mit Bezug auf die deutschen Leistungen müssen wir sagen, sehr erfreulich, denn bei der WDF in Dänemark, da fanden die Denmark Open und Denmark Masters am Wochenende statt, zwei unterschiedliche Turniere. Und Lee Mendel Lawrence hat bei den Herren einmal im Viertelfinale und einmal im Halbfinale gestanden. Bei einem Teilnehmerfeld von über 300 Spielern ist das keine Selbstverständlichkeit. Und Daniel Skoda ebenfalls mit einem Halbfinale sehr, sehr gute Resultate. Bei den Herren gewannen die Wettbewerbe Connor Scott und Andreas Harrison, Dirty Harry. Bei den Frauen gewann Beau Greaves beide Turniere. Einmal im Finale gegen Lauren Hyde und einmal gegen Rian O'Sullivan. Bei den Junioren aus deutscher Sicht auch noch eine erfreuliche Mitteilung. Janne Eriksson hat eines der Turniere gewonnen. Und dann würde ich jetzt aber zum großen Gesprächsthema Dänemark technisch kommen, denn das ist etwas, was wieder große Wellen geschlagen hat. Natürlich, es geht um Dieter Hetman und ihre Fehde gegen Noah Lind van Leeuwen, beziehungsweise die gesamten Verbandsstrukturen etc. pp. In Bezug auf Transfrauen in Frauenturnieren. Es hätte zum Viertelfinale am Samstag kommen sollen zwischen Dieter Hetman und Noah Lind van Leeuwen, die ja dann am Sonntag gar nicht mehr gespielt hat, allerdings weil sie in Hildesheim ja als Nachrückerin am Start gewesen ist. Das hatte dann eben nichts mehr mit diesem Vorfall mit Dieter Hetman zu tun. Welcher
ganz
Vorfall war es?
Ja. Da, ganz kurz, aber da, dass sie am Sonntag nicht gespielt hat, da gab es auf Twitter dann auch schon wieder meinungsstarken Austausch, dass Leute gesagt haben, sie wäre jetzt gesperrt worden, hätte zurückziehen müssen, alles was Quatsch. Auch immer. Kompletter Nonsens.
Genau, alles Quatsch. Denn wir sprechen jetzt über den Vorfall am Samstag, Viertelfinale, Dieter Hetman gegen Noah Lind van Leeuwen. Zu dieser Partie ist es nicht gekommen, weil Dieter Hetman sich geweigert hat, dieses Spiel zu absolvieren. Wollte da offenbar ein Statement setzen, hat das dann auch geschafft, denn alle Welt spricht jetzt darüber. Und es gab danach auch noch, das ist dann eher so in Nerdkreisen offenbar geworden, ein verbales Scharmützel, einen Twitter-Austausch mit Darts-Reporter Phil Baas, der meinte, Hetman habe das Spiel nicht gespielt mit dem Verweis auf Krankheit bzw. Unwohlsein, um damit auch das Preisgeld sicher abzugreifen. Stimmt offenbar nicht, denn Hetman hat das klar negiert und sich dann einmal mehr auf die reine Debatte eingeschossen, darf eine Transfrau in Frauenwettbewerben spielen. Also die WDF sagt ja ganz klar, sie bezieht sich auf die Wissenschaft und sagt, es gibt eben nicht den klaren Beweis, dass Transfrauen einen Vorteil hätten. Das ist auch das Einzige, was da jetzt immer noch der geltende Stand ist. Die PDC ist ohnehin nicht in Verbandsstrukturen, da haben wir Matt Porter gehört in den letzten Monaten, der sich sehr klar eingeschossen hat und gesagt hat hier mit sehr deftigen Worten, dass die Kritik an Noah Lind van Leeuwen überhaupt nicht geht. Und wenn es bei Kritik bleibe, wäre es ja sogar noch okay. Problem sind ja dann die völlig unflätigen Aussagen von einigen. Und ja, da tut mir sie dann auch sehr, sehr leid, wenngleich man über dieses generelle Thema sprechen und diskutieren darf, ist völlig okay. Aber ich glaube, Hetman schießt manchmal so ein bisschen übers Ziel hinaus.
Kevin, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich die Kritik an Noah Lind van Leeuwen nicht mal gerechtfertigt finde. Also es geht lediglich um Kritik an den Entscheidungsträgern, an der Entscheidung und an der Thematik im Allgemeinen, nicht an irgendwelchen einzelnen Personen. Und ich denke mal, ohne dass wir das Thema jetzt hier nochmal groß, breit aufrollen wollen. Unsere beiden Meinungen, die auch etwas konträr zueinander stehen, sind, glaube ich, den meisten Hörern bekannt. Aber es geht einfach lediglich um Kritik, die erlaubt sein muss an den einzelnen Entscheidungen und an den Entscheidungsträgern im Generellen, im Dart und über alle Sportarten hinweg, aber eben nicht an Noah Lind van Leeuwen. Und da schießt dann vielleicht eine Dieter Hetman manchmal auch über das Ziel hinaus.
Ja, und wir sind uns sicherlich einig, dass wir nicht zum letzten Mal darüber gesprochen haben werden. Also Dieter Hetman wird nicht klein beigeben und Noah Lind van Leeuwen übrigens auch mal eine interessante Interviewpartnerin. Jetzt machen wir hier quasi schon die Podcast-Planung live on air, aber das habt ihr euch auch verdient, weil ihr natürlich hier immer so zahlreich zuhört und einschaltet. Dementsprechend seid ihr auch jetzt ein Teil der Podcast-Planung in dieser Folge. Ist gar nicht geplant gewesen, aber ist egal. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem Blick rund um die Welt. Denn da gibt es auch noch mal einiges zu besprechen. Und ich würde einfach mal starten mit dem Blick nach Afrika. Auf der African Dart Series hat das zweite Turnier stattgefunden. Diesmal leider ohne einen Kenianer im Finale. Diesmal war es ein rein südafrikanisches Endspiel zwischen Cameron Carolissen und Carl Gabriel. Carolissen gewinnt 8-3. Bei beiden Events jetzt im Finale gestanden. Zum ersten Mal jetzt auch ein Turnier gewonnen. Das heißt Platz 1 in der Order of Merit mit 18.000 Rand. Das sind ungefähr 900 Euro. Und die Nummer 2 in der Order of Merit ist der Kenianer Samuel Gatura immer noch mit 12.000 Rand. Ein Spieler aus Botswana stand im Achtelfinale, ansonsten 15 Südafrikaner Also das ist eine sehr Südafrika-dominierte Tour und trotzdem, es gibt eben auch diese Lichtblicke aus anderen Nationen. Das tut natürlich der Entwicklung des Dartsports in Afrika auch sehr gut. Es war übrigens die Frauensiegerin. Es gibt ja auch ein eigenes Frauenturnier. Die stand übrigens im offenen Turnier für Männer und Frauen auch im Achtelfinale. Also das auch ein sehr respektables Resultat.
Springen wir von Afrika nach Neuseeland, einmal quer über den ganzen Globus. Dort hat sich Ben Robb als Nummer 2 für den World Cup neben Haupai Puha bestätigt, wird also in Frankfurt beim World Cup am Start sein. Und wenn wir dann von Neuseeland wieder nach Italien springen, nach Festlandeuropa, dort hat sich der Mann mit dem wohlklingenden Namen Max Dalla Rossa, der hat den Qualifier gewonnen und wird Partner von Michele Turetta sein beim World Cup in Frankfurt. Also das aus italienischer Sicht. Und bevor ich nach Deutschland zurückspringe, intervenierst du hier gerade?
Genau, ich interveniere, denn auch hier bietet sich nochmal ein wunderbarer Verweis auf die schon jetzt verfügbare Folge mit Arno Merck an, denn wir haben auch aufgedeckt, dass Arno Merck theoretisch gar nicht so weit entfernt war, mal für Italien beim World Cup of Darts anzutreten. Also wer das wissen will, der hört am besten jetzt schon bei Patreon rein, ansonsten am Freitag auf allen Plattformen verfügbar.
Wunderbarer Einschub. Ja, ich habe es angekündigt, wir springen zurück nach Deutschland. Dort hat der letzte Spieltag der DDV-Bundesliga stattgefunden und es ist in der Bundesliga Nord das Dart-Team Steinfurt 1, welches die Tabelle mit dem ersten Platz beendet. Dort, interessante Sache, spielt Jonas Aplowski aus dem Team My Dart Coach und in der Bundesliga Süd ist es der Karlsruher SC, der den ersten Platz belegt. Da spielt aus dem Team My Dart Coach Patrick Klingelhöfer, den ihr hier alle aus dem Podcast bereits kennt und außerdem qualifiziert für die 8 Mannschaften starken Playoffs sind neben dem Dart-Team Steinfurt und dem Karlsruher SC die Bulldogs Wolfenbüttel, die Lumberjacks Salzgitter, die Vikings DC Berlin, DC Dartmoor Darmstadt, die Dartfabrik Leipzig und DC Nostradamus.
Und Nostradamus generell der beste Clubname auf jeden Fall im deutschen Dartsport. Das muss ich hier an dieser Stelle nochmal loswerden. Sprechen wir jetzt über die österreichische Meisterschaft, die hat stattgefunden. Auf die haben wir ja schon in der vergangenen Woche im Gespräch mit Marcel Yildiz hingewiesen. Patrick Tringler als Favorit gestartet hat oder ist dieser Rolle gerecht geworden, wird zum dritten Mal österreichischer Staatsmeister nach 2021 und 2023 in einem spannenden Finale mit Matchstarts für beide gegen Manuel Sabati.
Was haben wir ansonsten noch? Die World Series in Dänemark und Polen, beides im Juni. Dazu gibt es ein paar kleine Infos, denn Bunting ersetzt Van Gerven in Kopenhagen und Price in Gleiwitz in Polen. Und Gleiwitz, kleiner historischer Exkurs, sollte jedem wohlgebildeten oder wohl allgemein gebildeten Menschen, der sich in der deutschen Geschichte interessiert, umschaut, definitiv was sagen. Kevin, du musst es nicht erwähnen. Sagt's dir was?
Na, das gehörte doch mal zu Deutschland, oder nicht? Das war doch Teil von Schlesien, oder was?
Ich will darauf anspielen, da hat der Zweite Weltkrieg gestartet, wenn ich mich nicht vertue, mit dem Fake-Angriff auf den Radiosender in Gleiwitz. Glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt hier...
Das müssen wir nochmal verifizieren.
Das musst du verifizieren. Ich hoffe, ich hab im Geschichtsunterricht gut aufgepasst. Ansonsten habe ich hier ganz viel Kappes in den Raum geschmissen. Aber ich meine, damit hat der Zweite Weltkrieg angefangen mit dem Scheinangriff auf den Radiosender in Gleiwitz.
Und von Gleiwitz gehen wir jetzt zurück in die letzte Woche nach Aberdeen, nach Schottland. Denn wir wollen natürlich auch in dieser Folge ausführlich über den Stand in der Premier League sprechen. Das Premier League Update nach Spieltag Nummer 14 von 16. Das heißt, nur noch 2 Wochen sind zu gehen. Morgen am Donnerstag, ganz, ganz spannender und entscheidender Spieltag, vorentscheidender Spieltag im Rennen um die Playoffs. Nicht mehr für Luke Littler, denn der ist uneinholbar natürlich schon qualifiziert für den großen Playoff-Abend und er zementiert auch Platz Nummer 1 mit dem Titel in Aberdeen. Er gewinnt den zweiten Abend in Folge. Es sind 4 der letzten 6 Abende, die an Luke the Nuke Littler gegangen sind. 14 der letzten 16 Spiele hat der 17-Jährige gewonnen. Unfassbare Bilanz zum Vergleich. In der ersten Halbserie, in den ersten 8 Spieltagen, in den ersten 8 Wochen hat er nur 7 von 15 Partien gewonnen. Und jetzt sind es 14 aus 16. Wahnsinnsaufschwung auch für Luke Littler. Jetzt in Aberdeen war es ja ein sehr, sehr knappes Spiel gegen Nathan Espinel, das er für sich entscheidet, obwohl da sehr viele verpasste Doppel dabei waren, 19 insgesamt und auch sehr viel Frust nach 4 verpassten Matchstarts. Er hätte das Spiel auch fast aus der Hand gegeben, denn Espinel, der verpasste dann im Decider die 160 nur knapp auf Tops. Also das wäre natürlich ein mega Turnaround gewesen, aber Luke Littler kommt hier durch und dann zerstört er Michael Smith mit einem 110er Average und im Finale gewinnt er gegen Rob Cross 6-4.
Ja, es ist Wahnsinn, wie sich der junge Mann wieder einmal in der Premier League gemacht hat. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich einen richtigen Griff ins Klo geleistet, als ich in unserem großen Premier League Zwischenfazit konstatiert habe oder ich sag mal prognostiziert habe, dass ich glaube, dass Luke Littler sogar noch knapp aus den Playoffs rausfallen werden wird. Er hat das so beantwortet, wie man es beantworten sollte, und zwar am Board, und hat da wirklich seine Position super zementiert. Du hast es gesagt, mit den 14 der letzten 16 Spielen, die er gewonnen hat. Also das ist schon Wahnsinn, was er da in den letzten Wochen abgerissen hat in der Premier League.
Aber auch Luke Humphreys ist bereits fix qualifiziert für London für die Playoffs, hat kampflos gegen Gervin Price gewonnen, der ja mit Rückenbeschwerden absagen musste. Dann allerdings zieht Humphreys im Halbfinale, also in seinem einzigen Match in Aberdeen, den kürzeren gegen Rob Cross, verliert, na klar, im Decider 5-6. Er hat von den 11 Spielen, die er insgesamt verloren hat, in der gesamten Premier League Saison 7 Spiele im Decider verloren. Und immer, wenn er in den Decider musste, hat er verloren. Also das ist ein Thema, das haben wir jetzt auch nicht zum ersten Mal angesprochen. Aber es nimmt ja immer eklatantere Ausmaße an, oder?
Michael van Gerwen, der verliert übrigens mit 5-6 auch im Decider gegen Rob Cross, trotz eines 108er Averages. Also eigentlich ein richtig gutes Spiel von van Gerwen, kann das am Ende nicht über die Bühne bringen. Peter Wright bei seinem Heimspiel in Aberdeen zwar für seine Verhältnisse, ja, ordentlich gespielt, wurde stark unterstützt, verliert allerdings erneut mit 4-6 gegen Michael Smith. Und dazu muss man jetzt auch mal sagen, Peter Wright mit dem schlechtesten Premier League-Rekord aller Zeiten nach 16 Spielen steht in dieser Premier League-Saison bei 2 Siegen, 0 Unentschieden, die es jetzt nicht mehr gibt, und 14 Niederlagen. Gefolgt dann in der Rangliste von Robert Thornton 2016, 2 Siege, 2 Unentschieden, 12 Niederlagen, Robert Thornton 2014 und Peter Wright in der Saison 2019. Also das ist wirklich schon etwas, was einem mehr als Sorge bereitet. Also das ist, ja, das können wir eigentlich nur Woche für Woche wiederholen.
Ja, und viel zu gewinnen wird es für ihn auch nicht mehr geben. Und wenn es schlecht läuft, dann wird er auch nur noch 2-mal gegen Luke Littler ran dürfen und dann war es das mit der Premier League in der Saison 2024. Aber dazu kommen wir jetzt. Wir blicken erstmal auf die Tabelle. Littler und Humphreys sind durch. Der Vorsprung von Nathan Espinel und von Michael van Gerwen auf Michael Smith, der ist allerdings geschmolzen. Michael Smith hat den Rückstand um 2 Zähler verkürzt, steht bei 22. Espinel und van Gerwen bleiben bei 25 respektive 24 Punkten. Und jetzt in Leeds am morgigen Donnerstag haben wir folgende Partien. Van Gerwen gegen Price, Littler gegen Wright, das übrigens dann auch in Sheffield der Auftakt, weil die 1 gegen die 8 spielt. Deswegen Wright also jetzt 2-mal in Folge gegen Luke Littler. Dann haben wir in der unteren Hälfte von Leeds Humphreys gegen Cross und Espinel gegen Smith. Und worauf müssen wir achten jetzt bei diesem vorletzten regulären Spieltag der Saison? Der Dreikampf zwischen MVG, Espinel und Smith, da haben wir das direkte Duell im 4. Viertelfinale. Humphreys mit einem neuen Walk-On, auch darauf sollten wir achten. Und Rob Cross dürfen wir nicht ganz vergessen, denn der hat noch eine Mini-Chance, muss aber mindestens ins Finale kommen. Er sollte erst gewinnen, damit er auch tatsächlich noch so richtig realistische Chancen dann am letzten Spieltag hätte auf die Playoff-Teilnahme.
Ich freue mich am meisten auf den Walk-On-Song von Luke Humphreys, muss ich sagen. Und ansonsten, ich habe die Premier League viel gelobt und gesagt, in diesem Jahr ist sie wesentlich interessanter als im letzten Jahr. Aber jetzt so langsam bin ich auch bereit für die Playoffs.
Ja, sind wir alle, vor allen Dingen, weil sich natürlich die Spieler auch jetzt sehr, sehr überdrüssig anfühlen. Und das 7. Duell zwischen XY und, ja, oder zwischen Luke und Luke, das ist dann ein bisschen too much, ja. Zumindest gibt es die Hoffnung, dass es am letzten Spieltag noch um was geht. Das wäre wirklich Worst Case, wenn jetzt alle Entscheidungen getroffen werden. Aber es sieht ja so aus, als ginge es zumindest noch um diesen 4. Platz, vielleicht sogar noch um die Plätze 3 und 4. Ansonsten noch eine Erkenntnis, die wir jetzt auch sicher haben. Luke Humphreys hatte ja mir gegenüber in Berlin im Interview gesagt, er hofft, dass in Leeds am Heimspieltag von ihm, dass da die Mannschaft von Leeds United ihn unterstützen kann. Aber ich denke, das hat sich zerschlagen, denn Leeds United hat den Aufstieg in die Premier League verpasst. Es gibt noch eine Chance, weil da werden Playoffs gespielt. Die Plätze 1 und 2 gehen direkt hoch. Das sind Leicester City und Ipswich Town. Und am letzten Spieltag hat es Leeds nicht geschafft, von 3 auf 2 zu springen. Leeds United muss jetzt in die Playoffs und hat dementsprechend da jetzt sicherlich nicht die Möglichkeit den Spielern gegeben, da sich ordentlich einen reinzustellen in Leeds bei der Premier League of Darts.
Ja, super Exkurs in die zweite englische Liga, danke. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal den Ausblick für das, was ansteht, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Und zwar für uns morgen, für euch heute, gibt es die Tourkarteninhaber-Qualifier für die Dutch Darts Championship und die European Darts Open. Das sind European Tour Event Nummer 7 und 8. Dann natürlich die Premier League in Leeds am Donnerstag. Und am Wochenende gibt es endlich wieder European Tour, und zwar in Kiel. European Tour Event Nummer 6, das zweite Mal in Kiel. Und wir haben Ricardo Pietrzko als Nummer 14 gesetzt mit dabei. Schindler, der hofft wieder fit zu sein. Aktuell ist es noch fraglich. Und Gabriel Clemens, der fix im Teilnehmerfeld ist. Aber wir haben auch noch weitere deutsche Spieler mit dabei. Und zwar
Franz Rötsch und drei Debütanten. Und zwar Christopher Tondas, Kevin Troppmann und Moritz Hilger. Da bin ich sehr gespannt drauf. Gerade auch, weil Christopher Tondas schon seit Wochen sehr viel und sehr großes Geheimnis um seinen Walk-On macht. Also mal schauen, was das sein wird. Er war ja vor einigen Wochen auch bei uns hier im Podcast zu Gast. Da könnt ihr auch nochmal reinhören. Das lohnt sich immer. Ja, und dann haben wir vor allen Dingen die großen Fragen aus deutscher Sicht neben der Frage, ob Schindler überhaupt dabei sein wird. Clemens, kann er Boden gut machen im Rennen ums Matchplay? Und Ricardo Pietrzko, bleibt er das Sorgenkind oder kann er einen Sprung nach vorne machen? Ich denke, das sind so die großen Fragen aus deutscher Sicht. Und damit würde ich sagen, beschließen wir es für heute, oder?
Ja, mit diesen Fragen machen wir den Sack zu. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ihr müsst ja gar nicht lange warten, denn am Freitag gibt es eine wunderbare Folge mit dem fast Halbitaliener Arno Merck oder auch jetzt schon auf Patreon, wie angesprochen, für 3,57 € inklusive Mehrwertsteuer. Wir würden uns sehr über euren Support freuen und natürlich. Ich bin schon ganz durch nach dieser Aufnahme hier am Dienstagabend. Kevin, mir hat es trotzdem wieder einmal großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei dir und dann bei allen fürs Zuhören und wir hören uns am Freitag und dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Genau, macht's besser, bis dahin, viel Spaß bei der Premier League, natürlich wie immer live bei Sport 1 und ja, abonniert diesen Podcast, wenn ihr es nicht getan haben solltet, wenn ihr noch nicht auch zu denjenigen gehört, die 5 Sterne hinterlassen, dann macht das bitte jetzt. Also, ran an die Tasten und nächste Woche wieder einschalten. Ciao, ciao.
Tschüss.